Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Bulgarischer Wein in Deutschland?
Fehlanzeige.
Bulgarische Oliven?
Fehlanzeige.
Bulgarische Tomaten, auf deren Geschmack sich das südöstliche EU-Land zu Recht sehr viel einbildet?
Wieder Fehlanzeige.
Bulgarische Literatur in den hiesigen Buchhandlungen?
Na was wohl?
Aus keiner slawischen Sprache ist so wenig ins Deutsche übersetzt worden wie aus dem Bulgarischen. Die paar Bücher bulgarischer Schriftsteller, die von deutschen Verlegern herausgegeben wurden, mit dem Bestreben, das Publikum für Bulgarien und die bulgarische Literatur zu interessieren, sind bare Ausnahmen, die nur beweisen, dass eine bulgarische Literatur in deutscher Sprache streng genommen nicht existiert.
Wenige Aussagen aus dem 20. Jahrhundert sind im 21. unverändert gültig. Diese aus dem Jahr 1929 schon. Ein Jahrhundert später hat sich wenig geändert. Aber vielleicht ergeht es der Literatur des Landes bald so wie den bulgarischen Ärztinnen, Pflegern, Ganztagshilfen für ältere Menschen in Deutschland und Westeuropa, den bulgarischen Bauarbeitern, Informatikern und Spitzenfunktionärinnen in der EU und der Weltbank. Sie alle sind nämlich durchaus wahrzunehmen. Mag also sein, dass auch die in kyrillischer Schrift verfasste Literatur des Landes mit der Zeit sichtbarer wird. Immerhin ist 2023 erstmals ein ins Englische übersetzter bulgarischer Roman mit dem angesehenen International Booker Prize ausgezeichnet worden. Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov, dem wohl bekanntesten Schriftsteller des kleinen Balkanlandes. Die literarische Szene um ihn herum aber ist noch immer zu entdecken. Dabei hilft ein Glasauge.
Europäisch in Kyrillisch. Die bulgarische Gegenwartsliteratur von Jörg Plath.
Geo Milev trug ein Glasauge. Dem bulgarischen Klassiker der Moderne nahm ein englisches Schrapnell im Ersten Weltkrieg einen Teil des Kopfes und ein Auge. Er muss einen fürchterlichen Anblick geboten haben, so wie jene Männer, die der Pazifist Ernst Friedrich in seinem Buch Krieg dem Kriege zeigte. Milev wurde zur Behandlung nach Berlin gebracht und 10-mal operiert. Er erhielt ein Glasauge, brach die Therapie freilich ab, um sich in die politisch und kulturell brodelnde Nachkriegsmetropole zu werfen. Unter anderem arbeitete Milev mit an der von Franz Pfemfert herausgegebenen expressionistischen Zeitschrift Die Aktion. Der Autor dieses Features bewohnte einen Monat lang ein Apartment in einem Bezirk Sofias, der den Namen des Dichters trägt. Geo Milevs Glasauge war bei den Recherchen und Begegnungen immer präsent.
Unsere Geschichte ist voller Blut und das macht mir Angst. Wenn jemand eine Warnung in diesem Buch findet, dann ist das gut.
Vor der Tür der Sofioter Buchhandlung Foxbook Café ist Christo Karastojanov, der Verfasser des Romans Teufelszwirn, nicht zu übersehen. Der starke Raucher ist ein hochaufragendes Urgestein der bulgarischen Gegenwartsliteratur, gesegnet mit einer vor Teer knarrenden Stimme und einer Beredsamkeit von pfingstlicher Qualität. Sodass auch Menschen, die des Bulgarischen nicht mächtig sind, nach einiger Zeit glauben zu verstehen, was Christo Karastojanov, der Anfang 2024 verstarb, ihnen erzählte.
Die bulgarische Geschichte ist so etwas wie dieses mystische Wesen Ouroboros, diese Schlange, die sich in den Schwanz beißt und sich immer im Kreis dreht. Und diese sich immer wiederholende Geschichte hat dazu beigetragen, dass ich das so geschrieben habe und es sehr aktuell klingt.
Christo Karastojanov, 1950 geboren, widmete sich immer wieder den blutigen Jahren Bulgariens zwischen den Weltkriegen. Nach der Friedhofsruhe des Osmanischen Reiches, das das Gebiet des heutigen Bulgarien 500 Jahre lang bis 1878 besetzte, und vor der Friedhofsruhe durch die Sowjetunion ab 1946, versank das Land lange Zeit im Bürgerkrieg. Von ihm erzählt Karastojanov in einer Romantrilogie, benannt nach einem pflanzlichen Schmarotzer, der ganze Kleefelder und Kartoffeläcker aushungert. Teufelszwirn ist eine Metapher für ein Land im Würgegriff der Gewalt. Alle Seiten, so sagt es der Übersetzer Andreas Tretner im Vorwort, gehen gnadenlos heroisch und in alter Heiduckenmanier über Leichenberge.
Noch ehe es 12 schlug, war die Sache erledigt. Eine nötige Anzahl wurde massakriert, die übrigen gefangen genommen. In Fesseln karrte man sie nach Ju, in die Kasernen, warf sie in die Kerker. Todor Peow rannte umher und kritzelte eifrig in sein Notizbuch. In den Kasernen hingen die Delinquenten, Pferdediebe, Mörder, Einbrecher, ebenso wie die letzten verbliebenen Anarchisten der hiesigen Föderation, sogleich an den Fenstergittern und starrten verzweifelt hinaus in die rauch- und wolkenverhangene Stadt, wo an diesem Tag alle Rollläden unten und alle Fensterläden geschlossen blieben. Auf dem schlammigen Coburgplatz keine lebende Seele. Nur der kalte Novemberregen rauschte unentwegt und wusch das schwarze Blut von den kreuz und quer auf dem Pflaster liegenden Leichen.
Teufelszwirn zeigt die bulgarische Provinz als Wimmelbild wie von Bruegel. Alles läuft durcheinander und gegeneinander. Die Bombenbauer lernen schnell und treiben die Opferzahlen in grauenerregende Höhen. Neben den Anarchisten und Kommunisten und Militärs gibt es auch noch ordinäre Räuber, die den mehr oder weniger ehrbaren Bürgern in Jambol und Umgebung Sorgen bereiten. Zudem eine große Dürre. Glücklicherweise beschert die in ganz Europa herrschende Amerika-Begeisterung auch den verängstigten Bulgaren Erholung bei brauner Limonade. Plakate in Jambol und Umgebung verkünden:
Trink Coca-Cola, der amerikanische Kwas.
Ironie, Sarkasmus und Empathie. Karastojanow lässt in Teufelszwirn nichts unversucht, um mit dem sich beschleunigenden, immer mehr Opfer fordernden Geschehen Schritt zu halten. Sein Erzähler ist mal mittendrin, mal schwebt er über dem Geschehen. Den Schelmenroman bricht der Autor auf mit der Montage. Die Simultaneität des modernen Stadtromans projiziert er in die Provinz.
1925, als die in diesem Buch geschilderten Ereignisse stattfinden, sprengten die Kommunisten, nicht die Anarchisten, eine große Kirche hier in Sofia in die Luft, die Sveta Nedelja-Kirche.
Das gewaltige Attentat, das Christo Karastojanow 2014 in dem bisher nicht ins Deutsche übersetzten Roman »Uns alle erwartet dieselbe Nacht« schildert, ist einer der grausamen Höhepunkte im Bürgerkrieg. Die Großbulgaren geben die territorialen Ansprüche auf die im Ersten Weltkrieg besetzten Gebiete in Mazedonien, Türkei und Rumänien nicht auf. Die Kommunisten wollen eine Revolution wie in der Sowjetunion. Die starken Anarcho-Kommunisten wollen eine andere, eine Räterevolution. Der König kämpft für die Monarchie und die Militärs tun mal mit, mal nicht. Auf den misslingenden Putsch der Großbulgaren 1923, vom König und von den Linken ohne Reaktion hingenommen, folgt ein Gegenputsch der Kommunisten im selben Jahr. Diesmal sind die Repressionsmaßnahmen drakonisch. Geo Milev, der Dichter mit dem Glasauge, beklagt sie in seinem bekanntesten Gedicht September in Bildern, die sein eigenes Schicksal vorwegzunehmen scheinen.
Ringsum, auf den zerstampften Äckern, Gemetzel, Sterbende, Tote, unkenntlich zerhackte Gesichter zwischen Disteln und Gras, abgehauene Köpfe, Augen erstarrt wie Glas, drüber erhoben, wehklagend wie ausgebreitete Hände, Galgen im Nebel ragend. Und die Henkeraxt rast ohne Ende, weiter mit roher Gewalt, zitternde, splitternde Knochen zerhackend, grausam und kalt.
Die kommunistische Partei wird verboten und verlegt sich auf Terror.
Bulgarien hat bis zum Lockerbie-Anschlag, dem Bombenanschlag auf die Boeing 747 über Schottland, den Rekord gehalten für das blutigste Attentat in Europa. Über 200 Opfer wurden getötet. Um mit der Gegenwart jetzt den Kreis zu schließen. Es gibt auch heute noch Menschen, die sagen, wenn kein Blut vergossen wird, sind diese Ereignisse nicht abgeschlossen. Das sagen sie heute noch.
Heute bleiben Touristenführer vor der Sveta Nedelja stehen, erzählen vom grauenhaften Attentat und ziehen dann weiter. Es lohnt nicht, die schmucklos wieder aufgebaute Kirche zu betreten. Die Sprengladungen unter dem Dach explodierten während eines Trauergottesdienstes für einen General, den die Kommunisten eigens für diesen Anlass umgebracht hatten. als Köder für die politische Elite des Landes, die auf einen Schlag gen Himmel fahren sollte. Damit auch niemand fehlte, hatten die Attentäter eigens gefälschte Einladungen an hochrangige Militärs und Polizisten verschickt. Die Kirche war daher gut gefüllt. König Paris I. befand sich jedoch nicht in ihr. Er besuchte zur selben Zeit eine andere Trauerfeier für einen Freund, der sich bei einem weiteren Attentat vor ihn gestellt und seinen Opfermut mit dem Leben bezahlt hatte. Nach der Kirchensprengung rief der König das Kriegsrecht aus. Allein in den ersten 2 Wochen wurden mehrere 100 Kommunisten, Anarchisten und sonstige Missliebige ohne Urteil, teils auf offener Straße, exekutiert. 1,5 Jahre versank Bulgarien in einem beispiellosen Strudel von Gewalt. Unter den zahlreichen Opfern befand sich auch der Dichter, Publizist und Übersetzer Geomilev, der im Krieg das Auge verloren hatte. Der mit dem Glasauge.
Das ist eine lange Geschichte,
die wir noch erzählen werden.
Ich versuche es kurz zu machen. Das Glasauge ist in Stara Zagora. Dort gibt es ein Museum, das Geomilev gewidmet ist.
Christo Karastojanov erzählt im bisher nur ins Englische übersetzten Roman »Uns alle erwartet dieselbe Nacht« von Milev. Der Dichter war eine zentrale Gestalt der bulgarischen Literatur und Mitglied der in Bulgarien stark vertretenen Anarchokommunisten. 1919 kehrte er aus Berlin nach Bulgarien zurück, setzte sich als Übersetzer und Publizist für die europäische Moderne ein und gab gemeinsam mit dem Freund und Anarchisten Georgi Shaydanov die wichtige Literaturzeitschrift Plamak, Flamme, heraus.
Und seine Kameraden waren ein bisschen unglücklich darüber, dass er mit den Geldern der Anarchisten diese Zeitschrift finanziert hat. Shaydanov war aber der Meinung, dass durch die Erweiterung des Spektrums dieser Zeitschrift auch die Anhängerschaft der Anarchisten wachsen würde, was nicht der Fall war.
Die Herrscher des Königs mussten den Anarchisten nicht suchen. Milev wurde angeklagt, dass sein Gedicht September das Gesetz zum Schutz des Staates verletzt habe. Einen Monat nach dem Kirchenattentat wurde er zu 1 Jahr Gefängnis und 20.000 Leva Geldstrafe verurteilt und wusste:
Das Grab erwartet mich in Finsternis. Nicht Trauerweide, nicht Zypresse.
Einen Tag nach der Verurteilung wurde Geomilev von einem Geheimagenten verhaftet. Er verschwand spurlos.
Sie warfen etwas Müll und 5 tote Hunde auf den zerschmetterten Körper des Dichters, sodass, falls jemand zufällig anfangen sollte, in dieser Gegend herumzuschaufeln, er nichts weiter als einen Haufen Hundekadaver sehen und nicht versuchen würde, tiefer zu graben.
Als 1954 einigen Henkern von damals der Prozess gemacht wurde, verriet einer die Lage eines Massengrabs nahe Sofia. Die Identifizierung der meisten Leichen misslang. Doch in einem Schädel, unter Hundeknochen verborgen, steckte ein Glasauge. An ihm war der Dichter zu erkennen. Wer sucht, der findet. Auch in Bulgarien. Und nicht nur Reste von Gewaltopfern, Bekannte oder Unbekannte. Auch Schönes. Die Fundstücke sind oft antik. Die Thraker, die Griechen, die Römer, sie alle waren mal da.
Cismiano. Докато чинно си чакаш реда на чешмите, между дома на киното, баня баши и спирката на трамвай 20, сред дисперсния шум на клаксони, спирачки, аларми.
Brunnengedicht. Während du geduldig wartest, bis du an der Reihe bist am Brunnen, zwischen dem Haus des Kinos, der Banya Bashi Moschee und der Haltestelle der 20er Tram. Inmitten des feind versprühten Lärms der Hupen, Bremsen, Alarmanlagen.
Die Mineralwasserquellen drängen in Sofia überall aus dem Erdboden. Heiß und heilsam bereiteten sie schon den Römern Freude. Die sozialistischen Stadtväter haben zwischen der Banya Bashi Moschee und dem prächtigen Zentralbad, das heute das historische Stadtmuseum beherbergt, zahlreiche Zapfstellen eingerichtet. Sofiota und ihre Gäste fahren nicht selten mit Autos vor und füllen das dampfend hervorsprudelnde Nass in ihre Kanister. In Nadja Radulovas Brunnengedicht verbindet das Wasser Vergangenheit und Gegenwart.
и се напрягаш да чуеш онова древно денонощно гъркорене под краката ти.
Und versuchst, dieses uralte Tag und Nacht ununterbrochene Grummeln unter deinen Füßen zu hören, stellst du dir für einen Moment vor, wie diese Stimme, die allen menschlichen Stimmen vorausgeht, alltäglich abgefüllt in Kehlen, Schläuche, Flaschen, Kofferräume, Anhänger, wie dieses ganze Gemisch aus Magnesium, Eisen, Mangan, Natrium, Kalium, Selen, Nickel, Zink, Zyanid, Kupfer, Arsen, Bor, Blei und so weiter, plötzlich einfach ausbricht, die zerbrechliche Hülle der Zivilisation sprengt und uns überflutet und uns wegspült mit allen unseren griechischen, römischen, thrakischen und allen möglichen anderen Wurzeln nach oben. Und alles geht unter, geht baden, geht zum Teufel. Und auf den Recyclinghof für vorsinnflutliche Einrichtungen und ertränkt uns in unserem eigenen Durst und verschluckt uns in unserem eigenen Rachen. So ein reines und klares Ende, irgendwie unverdient klar und rein. Du beugst dich vor und trinkst.
Eine sanfte Apokalypse, ein friedliches Ende im reinen, klaren Wasser. Woraus dann doch nichts wird, es bleibt beim Trinken. Das Wasser strömt unaufhaltsam, aber gezügelt aus dem Hahn und erfüllt seinen Zweck. Von solchen Begegnungen, Vereinigungen, Spiegelungen sind alle Gedichte Nadja Radulovas im Band Kleine Welt, Große Welt geprägt.
Po Prinzip.
Das Konzept dieses Buches sind solche Paare, doppelte, zweifache, wie im Titel, kleine Welt, große Welt.
Die Welt Nadja Radulovas ist gespalten, obwohl sie doch eine Einheit sein müsste, und sie wird durch die Spiegelung wieder ganz. Der Kontakt mit anderen Welten vollzieht sich in den Gedichten der 1975 geborenen Lyrikerin, Redakteurin und Übersetzerin aus dem Englischen auf unscheinbare, alltägliche Weise. Literatur ist für Radulova ein jegliche Zeit überwindendes, erweiterndes Medium.
Aber in dem Moment, in dem du mit Literatur in Berührung trittst und hörst von Saul und seinem Sohn Jonathan, wie David ihren Tod beweint, und du hörst Stabat Mater, in diesem Moment stellt sich eine andere Beziehung zum Leid ein. Dein Leben wird erweitert über den Tod hinaus.
Mitten im Alltag tritt zur Gegenwart die Vergangenheit. In Sosopol am Schwarzen Meer, einem bulgarischen Sehnsuchtsort voller kleiner, alter Holzhäuschen an der sonst oft geschmacklos verbauten Küste, geht Nadja Radulova mit der Familie im Lidl einkaufen. Der Sehnsuchtsort und der Discounter finden im Titel des Gedichts zusammen.
Lidl, Sosopol. Im Eingangsbereich stoßen wir auf etwas wie ein Museum. Das erste Museum in einem Supermarkt, denke ich. Während ich den Einkaufswagen schubse in Richtung der blendend hellen Vitrinen. Goldene Ohrringe mit Löwenköpfen. Ein überwältigend schönes Alabastron aus Glas. Teile eines vergoldeten Begräbniskranzes. 6 Bronzemünzen. Tierknochen. Ein Messer aus Eisen. Die Sonne in der Vitrine ist ein Terroristpräparator. Und augenblicklich schneidet das Messer. Die Ohrringe erzittern voller Verlangen. Die Münzen erkaufen noch eine Minute Leben. Nur die Tierknochen ruhen friedlich in ihrer Zeit vor der Auferstehung. Die zartesten sterblichen Überreste liegen auch im Dunkeln, in einer rhodischen Amphore.
An das historische Zentrum von Sofia, in dem sich Nadja Radulovas sanfte Wasserapokalypse ereignet, grenzt im Südosten der Stadtteil Georgilev an. Von ihm aus scheint der Hausberg der Hauptstadt nahe, der 2290 Meter hohe Vitoja. Gekrönt ist er die längste Zeit des Jahres von einer Schneehaube, darunter drängt die Stadt in die Höhe. Die dicht stehenden Plattenbauten tragen mal ein Flachdach, mal ein spitzes Ziegeldach, als seien sie ein Einfamilienhaus und kein 9- oder 10-stöckiges Hochhaus. Andere prunken mit Penthouse-Aufbauten. Die Typenvielfalt ist ebenso groß wie das Grün zwischen den wie hingewürfelt stehenden Hochhäusern dicht. Stadtauswärts erheben sich neue, nach 1989 erbaute Hochhäuser aus Glas und Metall. In der anderen Richtung glänzen die goldenen Kirchenkuppeln des historischen Stadtzentrums. Geomilev liegt dazwischen, ruhig und beinahe bürgerlich. Eine gute Wohngegend, benannt nach einem Anarchisten und Avantgardisten, einem Klassiker der Moderne mit Glasauge. Die bulgarische Literaturszene mag übersichtlich sein, jedenfalls die ins Deutsche übersetzte, aber wie in jedem Land scheinen alle möglichen Positionen in ihr vertreten. Die zarte Spiritualität Nadja Radulovas dürfte ihren Gegenpol finden in Karlin Terzisky. Wo sie Stimmen hört, brüllt er. Wo sie die Welt vereinen will, macht er sie sich untertan. Sie spürt Zusammenhängen nach, er kämpft.
Der große Kampf meines Lebens gilt dem Beweis, dass man auch heute in Bulgarien als Berufsschriftsteller leben kann. Nicht, dass ich vom Schreiben besessen bin. Ich bin kein Graphomane. Aber so wie Van Gogh um 8 Uhr morgens aufstand, um die finanzielle Unterstützung seines Bruders zu rechtfertigen, stehe auch ich früh auf.
Terzisky, geboren 1970, ist ein extrovertierter Schriftsteller. Seine Bücher sind radikal offen und schonungslos, zuerst sich selbst gegenüber.
Ja, es ist möglich, man kann vom Schreiben leben. Aber die Menschen um einen herum müssen daran glauben, dass es möglich ist. So wie wenn ich aus dem 7. Stock springen will und glaube, dass ich das überleben werde. Man muss die Leute davon überzeugen. Andererseits konnte der arme Van Gogh nicht leben von seiner Malerei. Man muss wirklich sehr früh aufstehen und schreiben. Ich will Van Gogh einholen mit seinen 800 Bildern. Ich will 800 Erzählungen schreiben.
7 Romane, 17 Erzählungen und 6 Lyrikbände gibt es schon. Karlin Terzisky hat Psychiatrie studiert, woher die Radikalität seiner Suche nach der eigenen Wahrheit rühren mag und wusste, dass sein Arztgehalt nicht üppig sein würde.
Und da ich der Meinung war, dass meine Eltern mich nicht aushalten sollten, habe ich schon einen Monat vor meiner Anstellung begonnen zu schreiben, 1996.
Anfangs für Zeitungen und Zeitschriften, bald Drehbücher für eine Comedy-Show, dann Bücher. 2 Romane von Karlin Terzisky liegen auf Deutsch vor, Wahnsinn und Alkohol, gemeinsam verfasst mit der Drehbuchautorin Dejana Dragojeva. Alkohol war 2010 das bestverkaufte belletristische Buch in Bulgarien. Die Erzählungen »Gibt es jemanden, der dich liebt?« erhielten 2011 den Europäischen Literaturpreis. Terzisky's Romane sind nicht geradlinig erzählt, sondern voller Abschweifungen, Abbrüche und Neuanfänge. Manche Kapitel gleichen Erzählungen, andere philosophischen Kurzessays, Lexikoneinträgen oder auch Stoffsammlungen. Viele Teile könnten für sich stehen, denn Terzisky misstraut größeren Erzählbögen und Formen. Sie folgten einer eigenen Logik, lenkten ab von dem, was ich wirklich abspiele. Seine Romane orientierten sich, sagt er, am Leben, nicht an der Kunst oder der Form.
Ich habe Angst vor der Entwicklung des Stoffes, des Sujets, weil ich als ein Phänomenologe die Entwicklung des Lebens beobachten will, ist es mir zu einfach und zu fad, irgendeine Geschichte, eine Linie zu erzählen, die kein Pendant im echten Leben hat. Das wäre eine Beleidigung der Ereignisse im echten Leben.
In Alkohol scheint dem Kind das Leben der Eltern schon im Milchzahnalter vollkommen sinnlos. Vor allem, weil es freudlos ist und die Erzieher den Nachwuchs eben darauf vorbereiten. Irgendwann werden sie dem Sohn mit Geld unklarer Herkunft eine Wohnung kaufen, in der er ein Leben wie sie führen kann. Der Ich-Erzähler sucht nach einem Ausweg.
So gelangte ich zu der diffusen, aber immer stärker werdenden Überzeugung, dass ich Alkoholiker werden musste. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bereit zur Vergebung, Selbstironie und Verachtung gegenüber der tiefen und unbedeutenden Vergangenheit, so waren meine Eltern der Grund dafür. In jener Zeit waren meine Eltern in ihren 40ern und, nach meinem damaligen Verständnis, ausgesprochen langweilige Menschen, die sich noch nie vergnügt hatten. Und tatsächlich, sah man sie an, so fehlte auch ihnen, gleich einem Großteil ihrer schwachsinnigen Generation, jede Fähigkeit, sich zu vergnügen. Einer jener bösartigen Chirurgen vom Dienst bei der Natur hatte ihren Vergnügungsappetit amputiert, während sie einen schweren Schlaf schliefen. Eigentlich war es nicht ganz so. Sie hatten ihre Vergnügungen, die mir fremd waren und die mich abstießen. Ihr größtes Vergnügen war es, einfach zu leben. Am Leben zu sein, ohne Vergnügen zu leben. Für sie war das das eigentliche Vergnügen.
Ein Generationenroman ist Alkohol nicht. Eine Abrechnung mit den Eltern und der Mehrheitsgesellschaft schon. Die Eltern sind vom Sozialismus geprägt, der in den Augen von Terzieskis Ich-Erzähler einen unübersehbar bürgerlichen, ja beamtenhaften Zug hat. Er säuft gegen den herrschenden Generationenvertrag an. Einmal baut der Erzähler mit Freund Karbowski vor dem Parlament einen Scheiterhaufen auf und der Roman scheint politisch zu werden, aber das verliert sich wieder. Terzieski legt auch keinen Wert auf das alte literarische Motiv der Sucht, die meist psychologisch und oder gesellschaftlich begründet wird. Der Alkoholismus ist ihm kein Protest gegen die Rationalität, die Gesellschaft oder auch nur die Eltern. Der Phänomenologe bleibt bei sich, bei dem Menschen, der die Sucht gewählt hat und nun in ihrer Hand ist.
Wenn Literatur den Leser oder das Publikum nicht therapiert, ist sie nicht wertvoll. In der alten Medizin hieß es jedoch, der Arzt sollte zuerst sich heilen, um dann anderen helfen zu können. Ich therapiere also nicht so sehr und ich betrachte meine Arbeit nicht so sehr als Behandlung, sondern wie die des Arztes im Bild von Rembrandt, die Anatomiestunde von Dr. Tulp. Ich performe eine Autosektion, eine Selbstsektion, um andere zu heilen.
Karlin Terzieskis strikt subjektive, keine Selbstentblößung scheuende Literatur, die der auf das Leben zielende Autor so nicht nennen würde, ist extrem. Man kann allerdings in der Konzentration auf das eigene Ich durchaus noch die Absage an die gesellschaftliche Funktion der Literatur im Sozialismus erkennen, die unter Stalin griffig formuliert wurde.
Schriftsteller sind Chirurgen der menschlichen Seele. Alles Faule und Verkommene schneiden sie ab.
Georgi Gospodinow sieht diese Losung als Kind an der Wand eines Imbisses hängen und weiß früh, herumschnippeln an Seelen will er nicht. Georgi Gospodinow will nicht weniger als Leben retten. Denn solange erzählt wird, sagt er, stirbt niemand, nicht nur Scheherazade nicht. Und er will das Gedächtnis stärken, für Verlierer Partei ergreifen, für Zweifel und Sehnsüchte eintreten, zudem geschmacksbildend wirken, ästhetische Bildung wappne gegen plumpe Propaganda. All diese Aufgaben der Literatur fasst Georgi Gospodinow 2015 in seiner Berliner Siegfried-Unseld-Vorlesung unter dem Begriff Empathie zusammen. Empathie für den Menschen, Empathie für Tiere und die Natur.
Schenken wir dem Europa der Armen Gehör. Über 80 Millionen, so viel wie Deutschland Einwohner hat. Dem Europa der Ränder, der Migranten, derer, die widersprechen und derer, die widerspruchslos bleiben, Sieger und Unterlegene. Es wird schwerer fallen, jemanden zu verletzen, ihm einen Tritt zu geben oder den Rücken zuzudrehen, nachdem er dir erzählt hat von sich, Vater und Mutter, den Kindern. Der Mensch wird zum Menschen, wenn er eine Geschichte hat. Das ist die wahre Metamorphose. Das ist das Wunder der Literatur. Von so einem Europa träume ich, dem Europa der Empathie.
Der Empathiker ist kein Träumer, sondern gerissen und mit allen, auch theoretischen, Wassern gewaschen. Gospodinow erforscht an der Akademie der Künste in Sofia die Literatur. Als Schriftsteller erzählt er literarisch verspielt, naturwissenschaftlich systematisch, theologisch abgründig und nicht zuletzt autobiografisch listenreich. Dazu ist Gospodinow vertraut mit den letzten Fragen. Oder doch den vorletzten. Wie sieht eine Bibel für Fliegen aus, fragt sein natürlicher Roman und ist um eine Antwort nicht verlegen. Der, so sagt er selbstironisch von sich, berühmte Sohn der Stadt Jambol bezeichnet sich als 68er, allerdings wegen seines Geburtsjahrs. Eine Studentenrevolte gab es im Reich des ewig regierenden KP-Chefs Todor Schiffkow natürlich nicht. Jambol liegt 80 Kilometer Richtung Schwarzes Meer entfernt von Stara Zagora, wo Geo Milevs Glasauge aufbewahrt wird. Im Zentrum von Gospodinows Büchern, in denen Leben und Kunst, Bizarrerien und Mythen auf heiter, kluge Weise miteinander verquirlt werden, steht die Aneignung der Vergangenheit. Weil der Sozialismus in Bulgarien nach 1989 beschwiegen wurde, organisierte er mit Freunden in den Nullerjahren ein Museum des Sozialismus. Ausgestellt wurden Objekte, eine sozialistische Jeans, eine Coca-Cola-Flasche mit kyrillischer Aufschrift und Auszüge aus Lebensgeschichten. Im Roman Zeitzuflucht aus dem Jahr 2020 wird die Vergangenheit jedoch ein diskretes Ungeheuer genannt.
When I was younger, they
Als ich jünger war, haben sie uns eine schöne Zukunft versprochen. Nun versprechen sie uns eine schöne Vergangenheit. Es ist alles Fake.
Zeitzuflucht schildert eine Zukunft, in der die Erinnerung kein Hort des Widerstands ist. Stattdessen herrscht die Sehnsucht nach den vermeintlich guten alten Zeiten und führt schnurstracks zurück zu Nationalismen, Gräueln und Kriegen. Die bitter-ironische Dystopie ist eine Reaktion auf die Wahlerfolge von Populisten und Rechtsextremen in Europa und den USA. Als der Roman erschien, sah ihn der Autor auf den Straßen Sofias Wirklichkeit werden. Bei den monatelangen Demonstrationen gegen die korrupte und mafiöse Regierung von Bojko Borisow.
When we have this protests here in 2020s, when they started,
bei den Protesten 2020 gegen die Regierung sah ich auf der Adlerbrücke Menschen in nationalistischen Kostümen, die grüne Flaggen wehen ließen, die Haiduken marschierten und neben ihnen Leute mit Heavy-Metal-Musik. Die Zeiten mischten sich. Nationalistische, demokratische und postkommunistische Leute. Wie im Roman. Der Roman hatte eine gute Zeit. Er wurde zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht.
In Zeitzuflucht richtet Gospodinows aus dem Nichts auftauchender und später in der Vergangenheit verschwindender Protagonist Gaustin Zimmer für Alzheimer-Kranke im Stil früherer Jahrzehnte ein. Sie erfreuen sich großen Zuspruchs, zunehmend auch bei gesunden Menschen. Der Erfolg lässt den Erfinder bald ganze Kliniken umbauen zu Vergangenheitsräumen. Die Nachfrage schwillt weiter an und bevor Gaustin sein Konzept auf Städte ausdehnen kann, wird er überrollt von der Entwicklung. Alle Staaten Europas wollen als Ganzes in ein früheres Jahrzehnt zurückkehren. Sie lassen ihre Bürger wählen, in welches. Gospodinows Erzähler, ein Schriftsteller, der Gaustin bei der Ausstattung der Zimmer und Kliniken mit Geschichten half, verfolgt den Wahlkampf in Bulgarien aus biografischen Gründen aufmerksamer als in anderen Ländern. Im Balkanstaat treten die Großbulgaren des 19. Jahrhunderts gegen die Kommunisten des 20. an. Die ersteren in Tracht und mit Repetierbüchsen, die letzteren, indem sie das Mausoleum des KP-Vorsitzenden Georgi Dimitrov, erbaut nach dem Vorbild des Lenin-Mausoleums auf dem Roten Platz in Moskau, wiedererrichten und auch füllen.
In der eingetretenen Stille erklangen zuerst die Fanfaren. Das Dach des Gebäudes öffnete sich, zwei Platten glitten zur Seite und aus dem Inneren des Mausoleums erhob sich langsam die Lagerstadt von Dimitrov. Demselben, den ich als Kind gesehen hatte, mit dem roten, plüschartigen Leichentuch darunter, mit den Blumen rund um den wachsbleichen Körper und der wachsbleiche Körper selbst. Und dann ging ein leiser Schauer des Entsetzens durch die knienden Reihen, weil... Oh nein! Die Mumie diskret ihre Hand hob, nur die Hand, und delikat winkte, kaum sichtbar, fast unmerklich. Ich sah, wie sich einige alte Frauen ans Herz griffen, sie wurden schnell hinausgeführt. Sofort erklang die Stimme Dimitrovs, irgendeine alte Aufnahme, dass der Weg, den wir gehen, nicht glatt und eben ist wie die Pflastersteine vor der Nationalversammlung, sondern dornreich. Diese Leute haben auch nie gelernt, richtig zu sprechen.
Selige Schauer auch auf der Kundgebung der Großbulgaren. Die Nationalisten begeistert eine fußballfeldgroße bulgarische Flagge, die über ihnen, von Drohnen gehalten, in der Luft schwebt. Beherzt feuern einige von ihnen Salven aus den uralten Repetierbüchsen ab. Getroffene Drohnen stürzen zu Boden.
Die Flagge, in der Luft allein geblieben, wunderte sich gleichsam einen Augenblick lang und begann langsam herabzusinken, irgendwie seidig zu fallen, umfasste die Bäume, die Büsche, die Rutschen und den Steinelefanten in der Kinderecke, den See und die Seerosen, die Bänke, Lauben, Denkmäler von Dichtern und Generälen, die fliegende Reiterschar von Benkowski und die Leute mitsamt ihren Gewehren. Die an den Enden schafften es auszuweichen. Einige schreckhaftere Frauen und Kinder rannten ebenfalls sofort los, aber die meisten landeten darunter. Dort, wo es hohe Kiefern und Kastanienbäume gab, bildete sich etwas wie ein riesiges Zelt oder eine Zirkuskuppel. Auf den Hängen und Wiesen legte sich die Seide flach auf die Erde und man konnte die herumstapfenden Körper der darunter Begrabenen sehen. Hier und da hörte man Schreie. Manche glaubten, sie ersticken, und so war es notwendig, dass jemand mit einem Messer den heiligen Stoff zerschnitt. Der Barispark, bedeckt mit der größten Flagge, fast einen halben Hektar groß, wie von Christo verpackt, gegen den die Recken sonst murrten.
Für den doppelten Geschichtsmummenschanz musste sich Gospodinow gar nicht viel ausdenken. In der Heimat soll das zentrale Accessoire der bulgarischen Nationalisten demnächst auf einem hohen Berg wehen. Für Gospodinow ein schönes Symbol eines Fitness- oder Guinness-Nationalismus. Immer gehe es um das Größte, Stärkste, Älteste.
Actually now you can read that in Bulgaria we will have really the biggest flag.
Nun will man die größte Flagge der Welt aufhängen an einem 111 Meter hohen Pylon. Alle 6 Monate soll sie gewechselt werden und uns als Nation vereinen und die Menschen aus aller Welt. Statt Vogelbeobachtung, Flaggenbeobachtung.
Birdwatching, we will have flagwatching.
Die nationalen Referenden im Roman Zeitzuflucht fallen sehr unterschiedlich aus. Die Westeuropäer wollen zurück in die 80er, die Nordeuropäer in die 70er Jahre. Die meisten ehemaligen Ostblockländer plädieren für die Zeit nach 1989. In Bulgarien stellt sich ein Patt zwischen den Nationalisten und den Kommunisten ein, woraufhin beide eine große Koalition bilden. Man versteht sich recht gut. Glasauge hin, blutige Fäden her. Der Geist der Geschichtsklitterung aber ist aus der Flasche und steuert unaufhaltsam auf das zentrale Ereignis Europas aus der jüngeren Zeit zu, auf den Kriegsausbruch 1939. Schon werden die Truppen für das Reenactment an der Grenze von Deutschland und Polen zusammengezogen. Als Zeitzuflucht 2 Jahre nach der Originalausgabe 2020 auf Deutsch erschien, hatte Russland gerade die Ukraine überfallen. Der Roman war das Buch der Stunde. Die Übersetzung ins Englische wurde 2023 als erstes bulgarisches Buch überhaupt mit dem International Booker Prize ausgezeichnet.
Ich sehe, dass das Interesse an bulgarischer Literatur steigt, seit Zeitzuflucht von Georgi Gospodinow auf der Shortlist für den International Booker Prize stand, seit die Bücher von Kapka Kasabova erschienen sind.
Gergana Pancheva ist die erste und bisher einzige literarische Agentin in Bulgarien. Die beim literarischen Verlag Genet 45 angestellte junge Frau setzt auf den englischen Sprachraum. Die von ihr erwähnte Kapka Kasabova hat die literarische Reportage »Die letzte Grenze« über das Grenzland zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei, diese verdunkelte, bewaldete Berliner Mauer, auf Englisch verfasst. Kasabova ist in Sofia geboren worden, lebt aber in Schottland.
Auch Frankreich ist aufregend für bulgarische Autoren. Deutschland aber ist ein schwieriger Markt für uns. Zumindest für unsere Sofiota Literaturagentur.
Vorbei die Zeiten, in denen der deutsche Buchmarkt für Mittel- und Osteuropa als Tor zur literarischen Welt galt. Schon jetzt sind mehr Titel aus dem Bulgarischen ins Englische übersetzt als ins Deutsche. Vorbei auch die einstige Nähe zu den sozialistischen Bruderstaaten.
Wir haben ein regionales Problem. Im Balkan mag man die Nachbarn nicht publizieren. Die Leser in Serbien und Rumänien glauben zu kennen, was die Bulgaren schreiben, weil sie dieselben Erfahrungen teilen. Daher erregen bulgarische Autoren nicht so viel Interesse.
Andernorts wissen manche gleich, was die Bulgaren für sie schreiben sollten, musste Georgi Gospodinov erfahren.
I don't like when from big literature critics and publishers.
Ich mag es nicht, wenn Kritiker und Verleger großer Sprachen die Literatur kleiner Sprachen geringschätzen, insbesondere die von Bulgarien. Sie sagen dann so etwas wie, dass wir lokale Geschichten erzählen sollen, eine Art von exotischen Geschichten darüber, wo wir herkommen, wie unsere bulgarische Geschichte ist. Und sie sagen dir, du schreibst über große Themen, lass sie den großen Literaturen. Nein, ich glaube, dass kleine Sprachen genauso über die großen Themen schreiben können. Sie sollten nicht unterschätzt werden.
Talk about big topics and they shouldn't be underestimated.
Nicht an die Autorenkollegen, sondern an die Verleger in größeren Ländern richtet sich Gospodinov. Allerdings könnte auch der EU-Staat Bulgarien einiges tun, um die eigene Literatur im Ausland bekannter zu machen, meint die Schriftstellerin und Übersetzerin Elena Alexieva.
Es gibt viele Gründe für die geringe Zahl an Übersetzungen. Wir sind ein, auch wenn es nicht schmeichelhaft klingt, kleines Land, sprechen eine kleine Sprache und haben eine kleine literarische Szene. Daher gibt es auch wenige Übersetzer. Man muss also für die Bulgaristik eine Strategie haben, und die fehlt. Die Zahl der Bulgaristikstudenten im Ausland sinkt.
Wo sollen die Übersetzer herkommen? Ihre Zahl ist klein. So klein, dass zwei von ihnen recht bekannt sind. Andreas Tretner, der Übersetzer von Christo Karastojanov, Stravka Eftimova und Angel Igov, sowie Alexander Sitzmann, der Georgi Gospodinov und Alek Popov überträgt. Beide sind vielfach ausgezeichnet und beide übersetzen zudem aus weiteren Sprachen. Denn von Übersetzungen aus dem Bulgarischen allein können sie nicht leben. Es sind zu wenige. Zumal Bulgarien es den ausländischen Verlagen nicht leicht macht, an die in Europa üblichen Fördergelder für Übersetzungen zu kommen. Die Anträge waren lange Zeit nur in Bulgarisch gehalten und Antragsteller benötigten eine bulgarische Steuernummer.
Das ist ein gutes Beispiel für unser Selbstbewusstsein und wie sehr wir uns selbst schätzen. Wir tun nicht viel. Es kann nicht sein, dass du selbst die Sprachbrücke abbrichst und dann hoffst, dass die anderen sie wieder aufbauen.
Von den mehr als 10 Büchern mit Gedichten, Theaterstücken, Erzählungen und Romanen der 1975 geborenen Schriftstellerin Elena Alexieva sind bisher nur 2 postmodern verspielte Erzählungen ins Deutsche übersetzt. Im Zentrum der einen steht ein Mensch, der gerne in den strikt verbotenen Tod gehen würde. Die andere, Leon, ebenfalls in der Anthologie »Ein fremder Freund« des Äther-Verlags enthalten, ist eine irritierende Geschichte über das Leben mit und durch fremde Geschichten. Das lässt an Jorge Luis Borges denken.
Ich habe ein ganzes Buch verfasst mit diesem Rewriting von alten biblischen Geschichten.
Inzwischen hat sich Alexieva der bulgarischen Gegenwart zugewandt.
Das Leben hier in Bulgarien ist in vielen Hinsichten zurück gegenüber anderen Ländern, retrograd. Hier werden noch längere Zeit Dinge geschehen, die aus der menschlichen Natur stammen. Zustände oder Prozesse, die in den entwickelten Industriestaaten ins Unterbewusstsein verdrängt worden sind. Und dann ist es schwieriger, als Autorin da ranzukommen. Aber in Bulgarien sind diese Zustände zugänglich. Sie liegen an der Oberfläche, diese absurden und brutalen Lebensumstände.
Und schon ist Elena Alexieva bei ihrem bisher nicht ins Deutsche übersetzten Roman Vulkan, der auf mehr als 500 Seiten ein breites Panorama mit teils seltsamen Figuren entfaltet, darunter eine stark behaarte junge Frau und 2 kräftige Männer, vielleicht sollte man sagen 2 Balkansubjekte. Also Menschen mit starkem Geschäftssinn und einer gewissen moralischen Nonchalance. Ein Paar wie Max und Moritz, jedoch erwachsen.
Koki
und Dunyu gehören zu den Kapitalisten der ersten Generation, deren Ursprünge noch im Sozialismus liegen. Diese wilden und erfolgreichen Kapitalisten sind Unterdrücker und auch nette, unschuldige Menschen. Das sage ich ohne Ironie.
Elena Alexiewa, Slavina, Koki und Dunyu wollen nur das Beste. Jedenfalls für sich. Da müssen die Mittel ja nicht unbedingt die besten sein. Bulgarien belegt in der Korruptionsrangliste von Transparency International einen Platz im mittleren Drittel, nach Ghana, Zypern und Slowenien. Koki und Dunyu sind innerhalb und außerhalb ihrer Heimat also nicht allein.
Obwohl sie als Kapitalisten ziemlich schlau handeln, sind sie moralisch kaum zu korrumpieren. Sie sind unschuldig. Ich glaube, das ist ein typisch bulgarischer Zug, obwohl es natürlich problematisch ist, von Nationalcharakteren auszugehen. Die beiden sind bauernschlau und offenherzig auf eine fast schon beängstigende Weise. Sie unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse. Sie akzeptieren einfach beides, das Gute wie das Böse, und sagen sich, warum soll ich es mir schwer machen, wenn es auch anders geht?
Gestalten wie Koki und Dunyu finden sich auch in den Büchern von Zdravka Eftimova, der vielleicht besten Verfasserin von Kurzgeschichten in Bulgarien. Dennoch ist erst 2024 ein Auswahlband von ihr auf Deutsch erschienen, Maulwurfsblut. Eftimova stellt allerdings die Frauen in den Mittelpunkt. In der Geschichte Hunger wird Theo, dem das halbe Städtchen gehört und seiner Meinung nach alles, was in ihm lebt, auf eine junge Angestellte aufmerksam. Maria hat einen breiten Mund und ihre dünnen, nackten Beine stechen aus der kurzen Hose hervor wie in die Schuhe geschlagene Nägel. Sie beachtet ihn nicht, all ihr Interesse gilt Essbarem. Seit ein Arbeiter, den sie wohlgefällig betrachtet hatte, von Theo gefeuert wurde, stopft sie sich voll mit allem, was sie kriegen kann. Sauerampfer, Erdbeeren, Kirschen, rund um die Uhr. Theo sieht ihr staunend zu, sie übersieht ihn beharrlich. Ins Restaurant lässt sie sich aber einladen, wie jede Frau, die Theo schon hatte.
Sie begann zu essen, betont langsam. Den Tomatensalat, das Wiener Schnitzel, das Roggenbrötchen, das Weizenbrötchen, etwas vom Fisch mit Nüssen, einen Eiran, das Putensteak. Hatte weder für ihn noch für die Bedienung, zwei Nächte unerheblich, die entgeistert dreinsah, einen Blick übrig, machte einfach weiter, stippte vom Joghurt mit Honig und Nüssen und kehrte zum Steak zurück. Wenn ein Teller leer war, schob sie ihn zur Seite, sah Theo immer noch nicht an, geschweige, dass sie etwas von sich gab. Er war eine Grete von der Forelle mit Nüssen, eben ausgespuckt. Doch es war schön, wie sie aß. Ihre Hände flogen wie die Nadel irgendeiner braven Frau, die des Abends am Stickrahmen saß. Wo ihre Finger in der Luft gewesen waren, schwebte hinterher ein flammender Gobelin.
Danach folgt Maria ihm seelenruhig ins Schlafzimmer und verlässt es gleichmütig auch wieder. Doch nach der zweiten, für Theo denkwürdigen Nacht, ist sie wie vom Erdboden verschwunden und vermacht ihm den Hunger. Nicht wenige Erzählungen von Zdravka Eftimova spielen in Pernik, einst das Zentrum der sozialistischen Schwerindustrie, heute heruntergekommen und verarmt. Erzählungen aus Pernik heißt einer von Eftimovas 8 Geschichtenbänden. Außerdem sind 6 Romane erschienen, mindestens. Die Lage ist ein wenig unübersichtlich, weil Eftimova neben ihrer Anstellung als Übersetzerin und Redakteurin im Verteidigungsministerium unablässig schreibt und veröffentlicht.
When I write, it is because I'm always pressed for time.
Wenn ich schreibe, bin ich gehetzt. Ich habe immer zu wenig Zeit zum Schreiben. Nachts schlafe ich sehr wenig. 2, 3, höchstens 6 Stunden. Ich renne, um den Zug zu erreichen. Ich muss meine Kurzgeschichten in sehr kurzer Zeit schreiben. Vielleicht geschieht es daher automatisch, dass die Worte wissen, dass sie nicht gebraucht werden. Sie fressen meine Zeit. Und dann bliebe keine Zeit für das Ende der Geschichte. Es bliebe auch keine Zeit für meine Figuren zum Leben und sich entwickeln. Ich plane nicht, was sie tun. Es ergibt sich nur aus der Erfahrung des Leidens, die man als Autor hat. Du bist sehr schwach, du kannst die Dinge nicht ändern und du fühlst dich in die Enge getrieben. Aber es gibt einen Ausweg. Du schreibst eine Kurzgeschichte oder, wenn du sehr in die Enge gedrängt wirst, einen Roman. Schreiben kämpfst du, wehrst dich gegen den Menschen, der dich in die Enge gedrängt hat, der dich gedemütigt hat. Du bist nicht gebrochen, du gibst nicht auf. Im Gegenteil. Du nimmst den Kampf auf, einen viel stärkeren Kampf, den Krieg der Worte. Die starken Worte wissen, wohin sie gehören. Worte stellen sich ein mit all den Menschen, die vor dir gedemütigt worden sind. Kraftvolle Worte beseitigen den Schmerz. Es ist wie Kette rauchen. Wenn du schreibst, kann dich keiner in die Ecke drängen.
Eftimovas Figuren wehren sich gegen die Verhältnisse mit Sarkasmus und Ironie. Das lässt die Geschichten nach Slapstick klingen oder nach Western, Märchen, Mythos. Die Autorin hält sie gleichwohl für zutiefst realistisch.
My readers, as well as critics, said that when they read some of my stories,
meine Geschichten erinnern die Leser oft an Märchen. Aber für mich sind sie so weit weg von Märchen wie die Paddelindustrie vom Ozean. Ich liebe Märchen, ihren Sound, den Rhythmus und den Glauben an den Sieg des Schwachen. Aber im Leben siegt oft das Böse. Meiner Überzeugung nach ist die Literatur das Medium, in dem das Gute, die Humanität, gewinnen kann. Wer sich lustig machen kann über Erniedrigungen, ist stärker als die Figur, die die Macht hat. Humor, Sarkasmus, Lachen in all seinen Nuancen bietet die Chance, das Schicksal zu besiegen.
Strafka Eftimova spricht schnell und wechselt bald aus dem Bulgarischen ins Englische. 4 Jahre gehörte sie der bulgarischen NATO-Delegation in Brüssel an. Bulgarien ist in dem Erzählungsband Maulwurfsblut ein leeres Land. Viele Männer arbeiten im Ausland, die Frauen sind auf sich gestellt. In der Geschichte Zeit zum Mähen überfordert das wuchernde Gras 3 Nebenerwerbsbäuerinnen, Großmutter, Mutter und die Tochter, aus deren Perspektive erzählt wird. 20 Jahre lang war im Juli ein und derselbe Mann zum Mähen gekommen. Bezahlt werden sollte er immer mit dem Schnaps der Großmutter.
Ihre Mutter nahm sich jeden Abend vor, ihm diesen Schnaps zu bringen. Und jedes Mal vergaß sie es. Sie ging barfuß hinaus, in einer weißen Bluse. Und auch der Mond zog sich eine weiße Bluse über und nahm die Gestalt einer Frau an. Ihre Mutter kehrte die ganze Nacht nicht zurück. Am Morgen kam sie als Erste wieder, erschöpft. Sie sah niemanden an, machte sich nicht daran, das Frühstück zuzubereiten. Sie versteckte sich im engsten Zimmer mit dem Fenster nach Norden. Den ganzen Tag lang ließ sie sich nicht blicken. Milena nahm ihre Bluse vom Stuhl, tauchte sie langsam ins Wasser ein und schrubbte sie mit Seife.
Eines Sommers kam der Mann nicht und blieb verschwunden. Einmal noch erschien ein anderer, sehr viel älterer Mann. Er mähte zitternd und ließ die Großmutter erblühen, kam aber nicht wieder. Nun ist wieder Juli, wieder Zeit zum Mähen, und Milena soll einen Mann nach Hause bringen, einen Saisonarbeiter mit erweiterten Aufgaben. Kann man zarter von der Liebessehnsucht erzählen, keuscher von ihrer Erfüllung, eindringlicher von der Einsamkeit davor und danach? Im Zentrum von Eftimovas Geschichten stehen oft hochgewachsene, selbstbewusste Frauen. Auf das starke Geschlecht können sie nicht zählen.
Ganz Bulgarien war so ein billiges, warmes Café für die Männer, die auch künftig nach Spanien fahren würden, um Oliven zu ernten, Straßen zu bauen und Häuser für die Spanierinnen.
Die Frauen sind in den Kulissen des Patriarchats zurückgeblieben, in denen die Ermahnungen aus dem Ausland verhallen. Lass dich nur mit niemandem ein. Warte auf mich. Halte das Haus sauber. Bei Strafka Eftimova nehmen die Zurückgebliebenen ihr Leben in die Hand. Die attraktive Kaffeebesitzerin wählt sich wechselnde Partner zur sexuellen Freude und zum Schutz. Eine Ehefrau hinterlässt dem im Ausland mit einer anderen Frau lebenden Mann Säcke voller Quittungen und einer gähnend leeren Wohnung, deren Einrichtung bis hin zum Badewannenstöpsel sie vollständig verscherbelt hat. Und eine Professorin verschafft ihrem Sohn eine ihr genehme Kandidatin, indem sie der geschätzten jungen Philologin eine seltene Klassikerausgabe als Mitgift verspricht. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. In Zdravka Eftimovas Bulgarien haben Patriarchat und Oligarchentum abgewirtschaftet, aber die Strukturen sind noch da und werden Hohn und Spott preisgegeben. Die Frauen wissen, wie sie zurechtkommen.
Europäisch in Kyrillisch, die bulgarische Gegenwartsliteratur von Jörg Plath. Es sprachen Franziska Krohl, Florian Lukas, Mirko Böttcher, Susanne Papavassiliou und Thorsten Föste. Ton Jan Fraune, Regie Roman Ruthardt, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024. Die Übersetzungen aus dem Bulgarischen stammen von Andreas Tretner, Alexander Sitzmann, Henrike Schmidt, Viktoria Dimitrova-Popova, Gabi Thiemann sowie Norbert Rando und Martin Remanet. Diese Sendung entstand während eines Aufenthaltsstipendiums der Nextpage-Stiftung in Sofia, unterstützt vom literarischen Netzwerk Traduki.
Alles wird sich erfüllen. Ohne Götter und Herrn, nach unserem Willen. September wird Mai. Das menschliche Leben wird blühen und gedeihen und sich höher und höher erheben. Ein Paradies wird die Erde sein. Sie wird es sein.
Möge sich für die bulgarische Literatur erfüllen, was Geomilev am Ende seines Poems September mit Pathos erhofft. Das Paradies auf Erden. Was hier und heute bedeuten würde, und allen Leserinnen und Lesern fremder Sprachen ein Wohlgefallen an Romanen, Kurzgeschichten und Gedichten aus dem südöstlichen EU-Land.